Liebe Gemeinde, vor nicht allzu langer Zeit hörte ich von der Diskussion in einer Gemeinde, in der es darum ging, dass das Wort Teufel in den Predigten nicht mehr vorkommen solle. Und es mich erinnerte an die amerikanische Gott ist tot Theologie der 1960er Jahre und auch an die Theologin Dorothee Sölle und andere, die Ähnliches hier im Land verbreiteten. Damals beobachtete ich das mit seltsamem Interesse, denn die Idee, dass man eine Theologie, eine Lehre von Gott entwickelt, in der alles sinnlos wird, weil der, von dem gelehrt werden soll, nicht existiert, fand ich erschreckend spannend. In dieser Zeit war ich erkennbar schon ziemlich weit weg von Gemeinde und Glaubensleben. Geschwister, den Predigttext finden wir in 1. Korinther 15, die Verse 12 bis 19. 1. Korinther 15, 12 bis 19 und ich lese ihn in der neuen Genfer Übersetzung. Christus wird somit als der verkündet, den Gott von den Toten auferweckt hat. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Und nicht nur das. Wir stehen dann als falsche Zeugen da, weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft. Wir haben bezeugt, dass er Christus auferweckt hat. Aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden, hat er das ja gar nicht getan. Um es noch einmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Ich möchte beten. Lieber Herr Jesus, ich danke dir für diesen Tag deiner Gnade. Ich möchte dich bitten für dieses Haus und die Menschen, die hier sind, für diese Gemeinde. Ich möchte dich bitten für Menschen, die sich nicht wie wir hier ohne Verfolgung versammeln können. Ich denke an die Menschen in Nigeria, an die Christen dort. Ich danke dir, Herr, für diesen Tag und segne uns dein Wort an diesem Morgen. Amen. Ihr Lieben, als sehr junger Kerl, ich werde wohl etwa 17 Jahre alt gewesen sein, saß ich wie üblich noch am späten Abend in meinem schmalen Zimmer meines Elternhauses. Inzwischen schon innerlich weit weg von Glauben und Gemeinde, hockte ich an meinem Schreibtisch und las Nietzsche, Camus, Sartre und andere mehr. Diese genannten Autoren, die gleichsam Dichter und Philosophen waren, verband eines. Sie waren bekennende Atheisten. Vor allem Albert Camus hatte es mir besonders angetan und ich verschlang seine ganzen Bücher. Die Pest, der Fall, der Fremde, der Mythos von Sisyphos. Jean-Paul Sartre und auch Friedrich Nietzsche stießen mich ab mit ihrer unverhohlenen intellektuellen Arroganz. Camus aber war da ganz anders. Er setzte sich stark für Menschenrechte ein. Er machte sich auch nicht lustig über gläubige Christen, sondern war oft betrübt darüber, dass er das nicht hatte, was sie hatten. Um es verkürzt und ihm kaum gerecht werdend auf den Punkt gebracht, das Leben hat keinen Sinn, aber dennoch oder vielleicht gerade deshalb müssen wir uns für Menschenrechte und gegen Unterdrückung, gegen Unrecht einsetzen. Das war damals meine Welt. Immer klarer wurde mir, dass es das war, was ich in meiner pubertären Opposition dem Mief meines Elternhauses, der Gemeinde und meiner provinziellen Heimatstadt entgegenzusetzen hatte. Meine Eltern lagen im Schlafzimmer in ihren Betten und lasen um diese Uhrzeit noch in ihren Büchern. Und nun musste es raus. Ich ging zu meinem Vater ans Bett und teilte ihm mit, dass ich gebrochen hatte mit Glaube und Gemeinde und dass ich von jetzt an Atheist sein würde. Mein Vater war erschrocken und konnte dem verbal auch nichts mehr entgegensetzen. Er kannte mich und meine konsequente Alles-oder-Nichts-Mentalität. Was dies aber tatsächlich mit meinem Vater gemacht hatte, realisierte ich keineswegs und wird mir erst heute bewusst. Der durchaus nicht weite Weg zurück in mein kleines, schmales Bücherzimmer ist und bleibt mir unvergessen. Die ganze Tragweite dessen, was ich angekündigt und entschieden hatte, wurde mir klar und erschreckte auch mich. Es war mir, als würde ich nun zu spüren bekommen, wie es ist, wenn ich tatsächlich gottlos durchs Leben ziehen wollte. Es schien finster und kalt in mir und die wenigen Schritte zurück erscheinen mir heute unendlich weit. Ich öffnete die Tür des Zimmers und ließ sie hinter mir ins Schloss fallen. Und jetzt kommt es. In meinem Zimmer wurde ich innerlich umarmt von der Liebe Jesu. Er erbarmte sich meiner jungen und unreifen Seele und durchströmte mich unverdient mit der Wärme seiner Nähe. Es war kein Zweifel in mir, dass er es war, der mich in die Arme nahm. Ich drehte um, verließ mein Zimmer und ging erneut, dieses Mal freudestrahlend, an das Bett meines Vaters. Wir beide umarmten uns und weinten, als ich ihm tränenreich berichtete, was geschehen war. Ihr Lieben, die Tage darauf war ich innerlich hin und her geworfen. Die innere Lösung vom Elternhaus und allem, was damit verbunden war, schien unvermeidlich und immer schwieriger. Ich las weiter Nietzsche, Camus, aber auch wieder die Bibel. Das alles bewahrte mich nicht davor, wieder weit wegzugehen und zu vergessen, was in meinem schmalen Zimmer geschehen war. Und es mich heute auch oft daran erinnert, dass unser Gott seinem Volk Israel ganz nah war. Er direkt zu ihnen sprach und es sie nicht daran hinderte, ein goldenes Kalb aufzustellen. Und selbst wenn Gott mitten unter ihnen war, so waren sie zuweilen voller Zweifel. Thomas musste den Herrn und seine Wunden berühren, um glauben zu können. Geschwister, wir kennen prominente und gar nicht prominente Nachfolger Jesu, die voller Glaubensgewissheit waren und sind. Sind sie gegen jeden Zweifel gefeit und immun? Vor Jahren wurden die Tagebücher der mutigen Glaubensfrau Mutter Teresa aufgefunden. Vielleicht erinnert ihr euch daran und habt es mitbekommen. Die katholische Kirche war in einigen Teilen wenig erfreut darüber, dass man das berichtete. Denn diese Glaubensmutter war zeitweise voller Anfechtung, Trübsal und Zweifel. Für mich ist die Empörung der katholischen Würdenträger unverständlich, denn mich ermutigt es, wenn große Glaubende in Anfechtung und Zweifel sind und waren. Denn es muss so sein. Und ich zitiere den alten Luther: Ein jeglicher, der ein rechtschaffener Christ sein will, der gedenke, dass er Christus ohne Anfechtung nicht lernen kann. In einem Hauskreis, in dem ich Jahre war, kam ein Paar hinzu, das auf dem Wege zum Glauben war. Sie schon fortgeschritten, er ein Skeptiker, fragender Zweifler. Oft eckte er mit seiner Art und seinen Fragen an. Einmal sogar sprach er offen aus, dass er voller Zweifel sei. Und ein Bruder, der auch im Hauskreis war, aus der Leitung, darüber nicht gerade erfreut war. Da musste ich mich einmischen und tat es auch. Der Mann war erkennbar auf der Suche und wollte nicht provozieren, sondern sich nicht täuschen. Und ich ermutigte ihn dabei, sehr wohl seine Zweifel vorzutragen. Liebe Gemeinde, nun haben wir hier keine Jugend im Moment, aber gerade bei Jugendlichen darf man aus meiner Sicht Zweifel nicht wegschieben und signalisieren, dass man gefälligst keine Zweifel zu haben hat. Sehr wohl habe auch ich meine Zweifel, immer wieder. Aber ich habe auch eine Glaubensgewissheit, eine Heilsgewissheit. Und das sind Worte, die man wohl hier und da kaum noch aussprechen darf. Mag so sein, aber ich werde sie sicher aussprechen, denn ich bin ja selber heil geworden und werde noch immer heil. Und mag man das Wort Heiland auch für antiquiert halten oder gar aus dem Verkehr ziehen wollen, ich liebe dieses Wort und werde es immer gebrauchen. Er, Jesus Christus, Auferstandener und Herr, ist der Heiland, Retter und Erlöser der Welt und auch meines unbedeutenden Lebens. Geschwister, ich habe Mühe damit, wenn Dinge weggelassen werden, weil sie unpopulär, weil sie unerklärlich scheinen oder gar unmodern sein sollen. Nun bin ich selbst ja schon lange nicht mehr modern und merke das auch im Umgang mit den Kindern von meiner Beate. Ich lese alte Lutherbücher, höre alte Bachmusik und sammle alte Schreibmaschinen und alte Kameras. Was kann man da schon erwarten? Aber im Ernst. Selbstverständlich nehme ich wahr und lese auch, was da an vor allem historisch kritischen Dingen gerade in Bezug auf die Person Jesu verbreitet wird. Nicht alles ist seriös, beileibe nicht. Einiges ist interessant und wird die Wissenschaft und Theologie noch lange beschäftigen. Aber muss mich das alles beunruhigen? Vor allem, als die Qumran-Rollen gefunden wurden, war ja spürbar Verunsicherung in evangelikalen Kreisen aufgekommen. Wir sollten Zweifel zulassen, bei uns, vor allem aber bei Menschen, die auf dem Weg sind, Glauben zu finden und auch zu lernen. Wenn ein junger Mensch mich fragt, wie man denn wissen kann, was der Teufel Jesus in der Wüste sagte, als er von ihm versucht wurde, dann sollte ich nicht den Kopf schütteln oder ganz schnell eine kluge Antwort zusammenbasteln. Dann sollte ich es ernst nehmen und mich in meiner Reaktion vom Heiligen Geist und meinen guten Gedanken leiten lassen. Aber nicht abwiegeln, wie kann man nur, was halte ich für falsch. Ihr Lieben, als Dietrich Bonhoeffers Aufzeichnungen nach dem Krieg gefunden wurden, die er im KZ Flossenbürg, in dem er gehängt wurde, hinterlassen hatte, staunte man, mit welch einem großen und tiefen Geist man es da zu tun bekam. Und in Aufzeichnungen eines Schülers und auch einer Schülerin von ihm las ich, dass Bonhoeffer unglaublich gebildet und wissend alle Fragen, die ihm von seinen Schülern gestellt wurden, sehr ernst nahm. Aber sie staunten auch darüber, wie Bonhoeffer keine Abstriche machte von dem, was es in der Heiligen Schrift vorzufinden galt. Es muss eine Glaubensgewissheit bei allen Zweifeln an ihm zu spüren gewesen sein, die sehr viele Menschen in seinem Umfeld beeindruckten. Und seine letzten Worte vor der Hinrichtung zeugen davon. Das ist das Ende, für mich der Beginn des Lebens. Ihr Lieben, es gibt stumme und nicht diskutierende Zeugen der Liebe Jesu, die oft mehr bewirken, so glaube ich. Es gibt, wie ich es oft nenne, Bäume des Glaubens, oft ältere und alte Geschwister, die gerade für junge Menschen auch so wichtig sind. Wir brauchen in den Gemeinden und den Familien Glaubensmütter und Glaubensväter. Ich hatte so eine Glaubensgroßmutter. Sie war ein Baum im Glauben. Und wie viele Menschen haben sich an diesem Baum angelehnt. Eine schwere Flucht aus Pommern hinter sich und auch dann noch so schwierige Zeiten im Wiederaufbau des Landes, zunächst ohne ihren Mann, meinen Großvater, der noch auf dem eigenen Hof im heutigen Polen arbeiten musste, bis er nachkommen durfte. Sie schien unerschütterlich und scheint es mir auch noch heute in ihrer Glaubensgewissheit und hatte ganz sicher auch ihre Zweifel. wie wir alle. Liebe Gemeinde, die Töchter von Beate, meiner Verlobten, belächeln vielleicht hier und da meine Liebe zu alten Büchern und Autos und mehr. Aber sie hören sehr aufmerksam zu, wenn ich davon berichte, was der wichtigste Moment meines Lebens war, als Jesus mich zurückholte zu sich. Und gerade Jugendliche stelle ich immer wieder fest, mögen das Kantige, manchmal Schrullige oder Urige einer Person sehr, wenn jemand überzeugt anders ist und nicht wie die Masse. Geschwister, wir müssen Kindern und Jugendlichen, so oft es geht, etwas erzählen von dem, der das Heil ist. Es gibt Jugendliche heutzutage, die überhaupt nicht mehr wissen, was es mit dem auf sich hat, was uns das Leben gerettet und gebracht hat. Und sicher sollten wir nicht von einem gehörnten Monster berichten, das eine Gabel in der Klaue hält und eine knallrote Fratze vor sich herträgt. Aber wir dürfen nicht unterschlagen, dass es einen Teufel, einen Satan, einen Widersacher, einen Bösen gibt, der gegen uns ist und uns einreden will, dass wir nicht erlöst sind und dass es nicht sein kann, dass ein Mensch vom Tode aufersteht. Vers 17 unseres Predigttextes. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Mag ich auch meine Zweifel haben und Menschen um mich herum, es ist eine Glaubensgewissheit, dass mein Erlöser lebt. Und diese Gewissheit wächst weiter, wenn dieser Erlöser immer mehr in mein Leben eingreift und Raum gewinnt und ich das zulasse. Mag ich auch Zweifel haben, so ist, wenn ich sie suche, täglich seine Nähe gewiss und für mich spürbar, erlebbar. Wenn ich nicht nur sonntags Lieder singe und Gemeinschaft habe, sondern täglich mich führen und leiten lasse, dann erfahre ich sein Eingreifen in meinem Leben und erlebe es, dass Jesus lebt. Und wir werden zu einem Gespräch unseres Herrn geführt, das er mit Martha hatte in Johannes 11. Da sagte Jesus zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Sicher kann man darüber streiten, ob der Teufel in einer Predigt genannt werden darf oder nicht. Vielleicht entsteht dann aber auch die Frage, ob wir nicht andere Namen und Begriffe weglassen sollten. Da ich ja ein bekennender Liebhaber der Schriften von Martin Luther bin, bin ich da ohnehin außen vor. Denn wen gibt es schon sonst, der den Teufel so klar beim Namen nennt wie der Reformator in eben seinen Schriften? Wenn wir das Wort Teufel weglassen, was lassen wir dann als nächstes weg, ist eigentlich eher meine Sorge. Ihr Lieben, Paulus ist ganz klar in der Frage der Auferstehung. Wenn wir einen Vers weitergehen nach unserem Predigttext, dann lesen wir in Vers 20: Doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Die Theologie des Apostel Paulus kann als Gegenposition zur Gott-ist-Tot-Theologie der neueren Zeit nur als Jesus lebt Theologie verstanden werden. Geschwister, sind wir hier ganz klar in der wohl wichtigsten Frage unseres Glaubens? Denn, wie in Vers 17 klargestellt, sagt der Apostel: Wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Bruns übersetzt hier sogar: Dann ist euer Glaube nichtig und wertlos. Wer Sündenvergebung in seinem Leben erfahren und erlebt hat, hat hier eine klare Gewissheit. Wer erlebt hat, dass Sünden im äußersten Meer versinken und er befreit worden ist, der kennt diese Gewissheit im Glauben. Noch einmal die Worte unseres Herrn Jesus aus Johannes 11. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete Martha. Ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Geschwister, es ist nicht mehr, aber auch nicht weniger diese Frage, die er dir und mir stellt. Glaubst du das? Amen.